In dieser Woche laden wir euch ein, mit uns die Playoff-Teams vorherzusagen. Wer es im Westen schafft, bekommt sogar einen Preis. Außerdem Heuberg nicht mehr Headcoach bei den Bulls. Fultz jetzt vielleicht doch bald gesund. Wir schauen uns die Pelicans an und hört mal rein. NBA Tauchgang. Ahoi!
Hey Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
Hi NBA-Fans, willkommen zum NBA-Tauchgang. Heute mit einer Nikolaus-Ausgabe, der 6. Dezember 2018. Auch die NBA ist wieder voller Überraschungen. Eine Überraschung aktuell, die San Antonio Spurs mit 11 Siegen und 13 Niederlagen auf dem vorletzten Platz der Western Conference. Das gab es auch zum letzten Mal vor fast 20 Jahren, 1997 wahrscheinlich, als die Saison war, in der Tim Duncan kurz davor stand, gedraftet zu werden und die Spurs sich nochmal ganz nach unten Tabellenkeller verzogen haben. Arne, wie geht's dir? Alles klar?
Ja, mir geht's gut. Alles spitzenmäßig. Und apropos Spurs, sie haben die letzten 4 Spiele ganz schön auf die Mütze gekriegt. Naja, eins haben sie gewonnen. 131-118 gegen die auch sehr stark strugglenden Portland Trailblazers. Aber sie haben mindestens 30 Punkten alle anderen drei verloren. Mit 34 gegen Utah, dann mit 31 gegen Houston und 128-89 gegen Minnesota. Also bei den San Antonio Spurs läuft nicht besonders viel. Ich hatte gerade noch gehört, dass es das vorher in der ganzen Karriere von Popovich nur 4-mal gegeben hat. 30 Punkte Niederlagen. Und jetzt 3-mal in 4 Spielen.
Ja, wie das so ist, wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, wenn es gerade nicht so gut läuft. Popovich hatte sich ja geäußert auch zum Dreier und zum modernen Spiel und das Ganze sehr kritisch betrachtet. Das wird ihm ja jetzt auch so ein bisschen nachgesagt, dass er so ein bisschen sein Gefühl fürs Coaching verloren hat und das nicht ernst genug nimmt mit dem Dreier und der Entwicklung des Spiels. Natürlich ist jemand immer leicht zu kritisieren, wenn es gerade nicht so gut läuft, aber eine der großen Überraschungen. Gab es für dich jetzt noch große Überraschungen in der letzten Woche, Arne?
Noch ein letzter Satz zu den Spurs. Die haben in den letzten 10 Spielen 120 Punkte pro Spiel kassiert. Haben das schlechteste defensive Rating der Liga. Es ging ja schon sehr schlecht los. Dann hatten sie eine Phase, in der es besser war, wo ich schon auch gedacht hatte, Popovich kriegt es auch mit diesem Kader noch hin, eine gute Defense aufs Feld zu bringen. Aber jetzt sieht es doch gerade wieder ziemlich schlecht aus. Und ich denke, die Spurs werden in dieser Verfassung mit diesem Kader eventuell es sehr schwer haben. Oder sie werden es auf jeden Fall sehr schwer haben, aber es eventuell nicht schaffen, in die Playoffs zu kommen. Also momentan sieht es sogar eher wahrscheinlich aus, dass sie es nicht schaffen. Das könnte das Ende einer sehr langen Zeit für die Spurs sein, in der sie immer die Playoffs erreicht haben.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Idee, soll ein Teil des heutigen Podcasts sein, dass wir noch einmal schauen, wer von den Teams aktuell kommt in die Playoffs, wer schafft es, wer schafft es nicht. Im Osten, glaube ich, wird es relativ einfach sein, eine Prognose zu treffen. Im Westen, ja, wird es vermutlich sehr schwer, vor allem, wenn es dann bedeuten könnte, Teams wie vielleicht die Rockets oder die Spurs von so einem Kaliber auch rauslassen zu müssen. 14 Teams eigentlich, mit denen wir rechnen könnten, 8 Teams, die es schaffen. Ich bin gespannt, was ich sage, was du sagst. Ob es da vielleicht noch Last-Minute-Changes gibt. Wir wissen es auch noch nicht genau, was der andere da von uns gibt. Aber ich wäre dafür, dass wir noch mal kurz darüber sprechen, was so an aktuellen Sachen noch passiert ist in der NBA. So kurze, schnelle News, die wir noch rauspacken wollen. Was findest du da erwähnenswert?
Also einmal eine Sache, die mir diese Woche passiert ist. Ich habe einen anderen Podcast gehört und ich hatte ja in unserem letzten Podcast gesagt, dass Pascal Siakam für mich, wenn ich ihn spielen sehe, so ein bisschen wie ein Mini-Giannis Antetokounmpo rüberkommt und dass er ein sehr ähnliches Spiel hat, diese körperlichen Vorteile sehr ähnlich nutzt, auch vom One-on-One-Play her und vom Mangel seines Jumpers, dass er eben so stark zum Korb geht. Und dann habe ich den Dunked-On-Podcast mit Nate Duncan gehört, den ich sehr empfehlen kann und mir selber immer sehr gerne anhöre. Die gehen wirklich auch richtig tief in die Materie rein. Und in dem Podcast hat Nate Duncan genau das Gleiche gesagt. Also 3 Tage, nachdem unser Podcast rausgekommen ist, hat er auch gesagt, dass er Siakam als Mini-Giannis gerade sieht. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich hatte das diese Saison schon einmal. Da hatte ich gesagt, dass Ben Simmons bei den Milwaukee Bucks perfekt aufgehoben wäre und dass er da eventuell sogar besser reinpassen würde als Antetokounmpo. Und das hat dann auch 2 Tage später Kevin O'Connor im Ringer-Podcast gesagt. Also schön, dass diese Takes dann von mir vorher kamen. Sonst könnte man denken, ich hätte sie mir abgeguckt. Aber das würde ich natürlich niemals machen. Aber das war schon ganz lustig.
Ja, ich erinnere mich, dass unter anderem der letzte Take auch auf Facebook noch unter anderem auch kritisiert wurde. Da gab es auch kritische Stimmen. Ich glaube, das war von Tom Schneider, der das aus seiner Sicht stark angezweifelt hat. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Gedankenspiel, solche Spielertypen mal auszutauschen in Franchises. Was würde passieren, wenn? Da bin ich, glaube ich, auch auf deiner Seite, dass es auch mit Simmons ganz gut funktionieren könnte. Aber auf jeden Fall ein Ritterschlag, wenn wirklich renommierte NBA-Experten aus den Staaten da Sachen ähnlich sehen und in dem Fall sogar auch gleiche Formulierungen benutzen. Eine Sache, die ich unbedingt nochmal ansprechen wollte, ist die Fultz-Situation. Wir haben im letzten Podcast öfter schon über Fultz geredet, auch öfter schon über das, was er vermutlich hat oder nicht hat. Wir sind, glaube ich, letztes Mal ungefähr da stehen geblieben, dass Fultz jetzt zu verschiedensten Spezialisten läuft und da auch mehrere ansteuert, mehrere Stationen. Dabei war es ja auch so, dass die Teamverantwortlichen bei den 76ers jetzt auch zuletzt gesagt haben, ihnen ist nicht bekannt, dass da tatsächlich jetzt irgendwie noch eine Verletzung vorliegt oder dass es da noch etwas Physisches gibt, was zu untersuchen ist. Es wurde auch schon über Trades spekuliert in vielen Foren, sämtlichen Netzwerken und auf Expertenseiten. Jetzt ist die neueste Info von Adrian Wojnarowski getweetet worden, dass es ein Ergebnis gab zu Fultz, und zwar, dass er das Toracic-Outlet-Syndrom hat. Ich weiß nicht, ob man es Toracic ausspricht oder...
Ich hatte es jetzt nur auf Englisch halt gehört, da haben sie Thoracic, glaube ich, gesagt.
Thoracic.
Thoracic.
Ja. Also Schreibweise ist auf jeden Fall im Deutschen genau das Gleiche. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist das heruntergebrochen eigentlich so, dass es im Prinzip es geht dabei um einen Nervenbündelstrang, der zwischen Schulter und Hals verläuft. Und dieser Strang läuft über mehrere Engpässe, also Stellen, an denen es tatsächlich an sich vom Körperbau her schon sehr eng wird. Und wenn es dann irgendwelche Fehlstellungen gibt, wenn es zu Verletzungen kommt, wenn da vielleicht irgendwie auch Halsrippenwirbel rausragen, dann kommt es zu einer zusätzlichen Kompression und das erzeugt einen Druck auf diese Nerven. Das kann zu Gefühlsveränderungen führen, zur Durchblutungsstörung bis hin zu, und jetzt kommt es, Lähmungserscheinungen. Und dann erklärt es vielleicht auch diese etwas eigenartige Schussform von Fultz in letzter Zeit. Wenn es denn so stimmt mit der Diagnose, dann, so heißt es, ist die ganze Sache behandelbar und es wäre etwas zu tun. Und die Sache Fultz ist vielleicht doch keine, die zu den Akten gelegt werden muss, und vielleicht kann er spielerisch nochmal wiederkommen.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe heute zum ersten Mal, als ich die News gehört habe und mich da auch so ein bisschen reingelesen habe, das erste Mal gedacht, okay, ja, vielleicht ist es das. Es gab natürlich vorher auch schon andere, es gab auch schon eine andere Diagnose, die da angeführt wurde, aber er war jetzt eben nochmal bei 10 Ärzten. Also ich habe da so erstmal geschwankt zwischen, okay, er ist zu 10 Ärzten gegangen, vielleicht haben sie einfach nur eine Diagnose bekommen, die ihm gefallen hat, mit seinem Management zusammen, und haben dann gesagt, okay, das nehmen wir jetzt. Aber man kann natürlich auch zu 10 Ärzten laufen, zu 10 Experten, und dann am Ende die richtige Diagnose bekommen und dann sich auf den Weg machen, dass es besser wird. Und ich hoffe sehr, dass es das ist. Ich hoffe sehr, dass er da, dass es dazu führt, dass es besser wird und dass er wieder werfen kann und dass er wieder spielen kann. Und ich muss sagen, ich bin dann gleich danach nochmal in YouTube reingegangen und habe mir die Summer League von 2017 angeguckt. Das Spiel gegen Utah, da hat er 23 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists gemacht.
Ja.
Um einfach nochmal zu sehen, wie er da aussah, weil ich auch gerade nochmal von jemandem gehört hatte, ja, in der Summer League direkt vor der Saison, da sah er noch so gut aus. Und das war im Juli, die Saison ist dann im Oktober gestartet. Und ich habe mir dieses YouTube-Video angeguckt und habe gedacht, ja, es ist wirklich so krass. Also er sah da wirklich richtig gut aus als Spieler, ne? Sein Wurf, auch wie er den Wurf kreiert hat. Es sah genauso aus wie in Washington noch am College. Und es ist natürlich schon immer noch die Frage, ist es vielleicht auch was Mentales, aber man sieht eben ja schon, dass sein Release-Punkt wirklich ein ganzes Stück runtergegangen ist und dass sein Wurf auch sehr flach immer ist. Und wenn man das da sieht, sein Release ist da über dem Kopf, also auf jeden Fall vor dem Kopf, sehr viel höher als dann danach. Und er wirft den Ball auch in einer sehr schönen, hohen Flugkurve, wie gute Shooter das machen. Und ja, vielleicht kann er irgendwann nochmal dahin zurückkommen. Wir haben es jetzt mit Derrick Rose gesehen. Wir haben es auch schon mit einigen anderen Spielern vorher gesehen, die abgeschrieben werden und dann doch noch wieder zurückkommen. Und wer weiß, vielleicht ist die Geschichte mit Markelle Fultz doch noch dazu bereit, einen besseren Verlauf zu finden.
Ja, auch im Hinblick auf die Trade-Gespräche und Trade-Gerüchte wäre das jetzt erstmal ein Indiz zu sagen, lass den Fultz sich erstmal erholen und dann schauen wir vielleicht auch in der nächsten Saison nochmal. Ich habe jetzt auch zu den Behandlungsmethoden nochmal recherchiert. Es gibt die konservative Methode, die eigentlich eher so eine Außenbehandlung darstellt mit Druckbewegungen und Massagen und Ähnlichem. Bei Fultz wird es wahrscheinlich schon eher auf eine Operation hinauslaufen, denke ich.
Nee, sie haben schon gesagt, dass er nicht operiert werden soll.
Okay.
Es soll jetzt 4 bis 6 Wochen so Rehabilitationstraining gemacht werden und keine OP.
Okay. Naja, mal sehen. Vielleicht kann es ja in dieser Saison noch was bringen, die große Wunderheilung. Dann können wir es ja noch ganz gut in der Saison beobachten. Aber
ja, dann kam es noch. Genau, ja. Eine andere große Sache, wolltest du wahrscheinlich auch gerade sagen, Fred Hoiberg wurde von den Bulls entlassen.
Ja, genau.
Der Associated Head Coach Jim Boylan übernimmt, wurde direkt zum Head Coach gemacht. Und was sind die Gedanken dazu von dir?
Ja, ich musste vor allem erstmal an meinen Vorsaison-Tipp denken, wo ich ja mit etwas Mut oder vielleicht auch Wahnsinn gesagt habe, hey, die Bulls, vielleicht könnte es in einer schwachen Eastern Conference auch für die Playoffs reichen. Mittlerweile schäme ich mich ein bisschen dafür, aber das ist dann schon auch in Ordnung. Also zumindest ist es ja auch einfach sehr, sehr unglücklich gelaufen, was die Verletzungen in Chicago anging, dass sich dann nun gleich verletzt hat, dass Markkanen raus war. Für mich Markkanen der wichtigste Spieler im Team der Bulls und das sage ich, obwohl ich weiß, dass Zach LaVine in diesem Team spielt. Und das ist natürlich dann schon einfach ärgerlich. Und dazu natürlich auch in so einem jungen Team immer ganz schnell so Chemistry-Probleme oder halt zumindest einfach nicht das Wissen da, wie man den Kopf in solchen Situationen auch wieder aus dem Sand zieht. Und dann war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Chicago Bulls, die Verantwortlichen, auch dann relativ schnell gesagt haben, diese Saison haken wir nochmal ab und wir gehen nochmal in den Tanking-Modus. Ja, jetzt haben sie Hoiberg entlassen. Das war insgesamt auch für Hoiberg einfach keine sehr erfolgreiche Zeit in Chicago. Er war jetzt schon auch einige Jahre da und sie haben ja auch verschiedenste Experimente gestartet, auch mit Rondo noch und mit er war auch in der Anfangs-Butler-Zeit ja auch noch dabei und
Waits. Ich würde die Zeit von Hoiberg in Chicago gerne einmal kurz zusammenfassen, weil ich schon denke, dass das einfach etwas ist, was man mal kurz machen muss, um einfach zu sehen, wie Hoiberg da in Chicago so abgeschnitten hat. Also ja. Der Rekord war jetzt letztendlich 115 Siege und 155 Niederlagen. Und ich muss schon sagen, dass es für einen Coach wie Hoiberg in der NBA kaum hätte schlechter laufen können beim ersten Stop. Denn Hoiberg ist ein Coach, der am College aus einem ganz bestimmten Grund sich für die NBA empfohlen hat, nämlich weil er sehr gute offensive Sachen gelaufen ist, weil er einen sehr modernen Basketball gespielt hat mit vielen Shootern und weil dieses offensive System in Iowa am College eben sehr gut funktioniert hat. Und die Bulls waren zu dem Zeitpunkt, wo sie Heuberg geholt haben, da muss man ihm vielleicht auch schon den Vorwurf machen, dass er einfach da in dem Moment einen Kader übernommen hat, der überhaupt gar nicht zu ihm gepasst hat. Das waren noch die Thibodeau Grinding Bulls mit Rose, Butler, Noah, Gasol, Gibson und Mirotic. 15-16 hat Heuberg übernommen von Thibodeau. Und das Team hat halt überhaupt nicht gepasst. Aber welcher Coach würde schon die Chance liegen lassen oder verstreichen lassen, dann die Chicago Bulls zu coachen? Und zudem war er selber als Spieler auch für die Bulls aktiv. Das war bestimmt ein Traum, der da für ihn in Erfüllung gegangen ist. Aber es hat einfach überhaupt nicht gepasst. Thibodeau hatte in der Saison vorher die Bulls noch zu 50 Siegen geführt. In die zweite Runde gegen die Cavs, wo die Bulls 2-1 vorne waren und LeBron im vierten Spiel mit dem Game-Winner das die Serie ausgeglichen hat, sonst wären die Bulls 3-1 vorne gewesen. Also da hatten sie sogar die Möglichkeit, gegen die Cavs in dem Jahr vielleicht sogar zu gewinnen. Und dann haben sie Thibodeau halt nach der Saison entlassen und in der Saison dann mit Heuberg haben sie nur 42 Spiele gewonnen. Und da hat man einfach schon gesehen, okay, dieser Coach passt da nicht hin, das funktioniert so nicht. Der Kader ist eher für Thibodeau gemacht und nicht für Heuberg mit seinem System und da war immer das Gerede. Aber wenn er das Team bekommt, was er braucht, dann wird es rund gehen, dann kann er zeigen, was er für ein guter Trainer ist. Dann wurden Rose und Noah abgegeben und das Team wurde total verändert. Und das war schon dann auf jeden Fall vom Kader her erstmal ein ziemlicher Downgrade. Also da hatte er einfach auch nicht das, was er brauchte. Und dann ging es eigentlich so ein bisschen los. Also dann wurden vor der Offseason 16-17 oder in der Offseason 16-17 Rondo und Wade geholt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht und haben auch alle Experten gesagt, was machen die Bulls denn da? Jetzt holen sie sich Rondo und Wade, die beide überhaupt nicht schießen können, die überhaupt nicht zu Heubergs System passen, die Veterans sind, die einfach nicht auf Spielzeit verzichten wollen, die mit Butler zusammen ein Trio bilden, was sehr, sehr schwer zu coachen sein wird. Da war die eingängige Meinung von allen Leuten, die über die Bulls zu der Zeit gesprochen haben, das wird nicht funktionieren und das wird für Heuberg sehr, sehr schwer werden. Dann haben sie einen Trade mit OKC gemacht, bei dem sie Gibson und McDermott abgegeben haben, im Grunde genommen gegen drei Leute, die zu dem Zeitpunkt schon keine NBA-Spieler mehr waren, mit Cameron Payne, Jeffrey Laverne und dann Anthony Morrow. Die sind, glaube ich, also Laverne und Morrow sind, glaube ich, nicht mehr in der NBA und Cameron Payne demnächst wahrscheinlich auch nicht mehr. Also das war auch ein katastrophaler Trade und wieder ein Downgrade. Und dann im letzten Jahr hatten sie eine gute Phase mit Mirotic, wo der von seinem Gesichtsbruch wieder zurückgekommen ist nach der Schlägerei mit Portis und haben 7 Spiele hintereinander gewonnen und da ging es echt gut ab und Mirotic sah aus, als wenn er der neue Michael Jordan ist, für eine kurze Phase natürlich nur und ist absolut natürlich auch heiß gelaufen, wäre wahrscheinlich auch nicht die ganze Saison so weitergegangen, aber die Bulls waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bei 3 Siegen und 20 Niederlagen und haben dann 7 hintereinander gewonnen und das war einfach absoluter Tankmodus. Die haben Mirotic gegen einen Pick weggetradet und gegen 3 Spieler, von denen sie 2 direkt gewaved haben und den einen bloß nicht gewaved haben, weil er zu teuer war. Also wieder ein kompletter Roster-Downgrade. Also da hat Heuberg wirklich ein schlimmes Ding nach dem anderen irgendwie abbekommen. Also wenn es ein Kartenspiel wäre, nur Scheißkarten. Und am Ende war es eine Tank-Saison, in der einfach versucht wurde, so schlecht wie möglich zu sein. Und jetzt dieses Jahr geht's los, du hast es schon gesagt, Dunn ist raus, Markkanen ist raus. Wenn solche Leute bei so einem schlechten Team spielen, dann muss man doch davon ausgehen, dass fast nichts mehr geht. Und jetzt, wo Markkanen wieder zurückkommt und man denken könnte, okay, jetzt kann vielleicht Heuberg mal mit Markkanen und den jungen Leuten zeigen, was er drauf hat, da schmeißen sie ihn raus.
Ja, wie es so oft ist, ne? Dann ist der Drücker irgendwie da und was auch immer sich die Bulls jetzt noch erwarten. Ja? Also sie wollen ja, also nach dem, was ich jetzt das Gefühl, das ich habe, ist, dass sie in dieser Saison nichts mehr gewinnen wollen. Da hätten sie auch die Saison nochmal abwarten können. Mal gucken, was passiert. Wer weiß, was da vielleicht auch hinter den Kulissen gefallen ist, ob da vielleicht schon irgendwie die Sache durch war. Aber ich gebe dir recht, jetzt ist ein eigenartiger Zeitpunkt. Mal sehen, was in Chicago jetzt noch passiert. Ja, Heuberg auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, er wird einen Job noch auf NBA-Level finden. Vielleicht wird es erstmal mit dem Cheftrainerposten nichts. Aber als Assistant wäre es ja sicherlich auch erstmal eine gute Sache. Oder er geht jetzt sogar ins College. Auch eine Möglichkeit. Ja. Ja, wie gesagt, die Bulls damalig ein Playoff-Team für mich. Vielleicht nutzen wir das mal als Übergang, um mal zu schauen, wer nach aktuellem Kenntnisstand jetzt die Playoffs erreichen könnte. Ich glaube, die Eastern Conference haben wir da relativ schnell abgehandelt, oder? Wollen wir das mal eben machen?
Ja, lass uns das machen. Lass uns mit der Eastern Conference anfangen. Sag mal die Teams, die definitiv in die Playoffs kommen.
Definitiv in die Playoffs natürlich die Raptors, die Bucks, die 76ers, die Pacers, die Celtics. Auch die Pistons sehe ich mittlerweile sicher drin, es sei denn, Blake Griffin verletzt sich und dann geht alles schief, was ich mal nicht hoffen möchte. Dann bin ich bei 6. Ne? Dann würde ich sagen, die Hornets schaffen es noch. Mittlerweile glaube ich, dass die Wizards so viel Locker-Room-Ruhe noch reinbekommen, dass die auch noch mit einziehen und die Magic dann vielleicht wieder rausfliegen, dann da irgendein Slump noch kommt und die dann so am Ende vielleicht auf dem 9. Platz landen. Das wäre mein Tipp.
Also du tippst, dass die Orlando Magic es nicht schaffen, Detroit, Charlotte und Washington es schaffen.
Ja.
Moment, Detroit. Genau, Charlotte, Washington, ja. Mein Tipp ist zu diesem Zeitpunkt, dass die Detroit Pistons es schaffen werden. Wie du schon sagst, wenn Blake Griffin sich verletzen würde, dann führt kein Weg mehr in die Playoffs für die Pistons, selbst in der Eastern Conference. Blake Griffin ist so wichtig für die Detroit Pistons. Aber mit ihm werden sie es, denke ich, schaffen. Also es ist ja wirklich in der Eastern Conference teilweise schon so, dass Teams, die so schwach sind, es einfach schaffen, weil die anderen noch schlechter sind, nicht weil sie selber so gut sind. Auch wenn Detroit gerade schon ein paar ganz gute Siege dabei hatte. Mein Tipp ist aber, dass die Orlando Magic es schaffen werden. Ich glaube, dass Orlando in diesem Jahr wirklich mit Vucevic, der auf diesem Level spielt, und auch den ziemlich imposanten Siegen, die sie gerade jetzt eingefahren haben, wirklich das Potenzial hat, die Playoffs zu erreichen. Ich glaube, dass da der Coaching-Wechsel zu Steve Clifford richtig, richtig viel gebracht hat. Das war bei Charlotte damals auch schon so, als Clifford zu den Hornets gekommen ist. Da haben die sich auch gleich total verbessert. Der hat eine riesen Stabilität da reingebracht. Ich glaube, Clifford hat einfach mehreren Spielern bei den Orlando Magic wieder eine Rolle gegeben, in der sie richtig gut spielen können. Zum Beispiel Terrence Ross ist auch so ein Kandidat, der die letzten Jahre eigentlich nicht so richtig viel gebracht hat, vor allem nicht, was Gewinnen angeht. Und Vucevic ist ein anderes Beispiel. Auch es wird immer gesagt über die Orlando Magic, sie haben keinen Point Guard, aber schon die ganzen letzten Jahre, DJ Augustin, immer wenn er mal starten musste, hat er super Leistung gebracht. Man sollte sich nicht zu doll auf DJ Augustin verlassen, weil er einfach schon jemand ist, der als Backup besser aufgehoben wäre. Aber DJ Augustin ist super solide, krasser Schütze, kann das Spiel organisieren. Und wenn man um ihn herum gute Leute hat, dann schafft man in der Eastern Conference auch die Playoffs. Also für mich sind die Orlando Magic ein Kandidat für den 7. Platz. Und ich muss sagen, dass es mir da auch nicht so ganz leicht gefallen ist. Charlotte hat schon auf jeden Fall eine ganz gute Saison bisher gespielt und Kemba Walker hat auch schon eine Menge gezeigt, aber ich bin überhaupt gar nicht überzeugt von dem Kader von den Charlotte Hornets insgesamt. Also jetzt am Anfang mit dieser heißen Phase und Tony Parker hat noch ein paar gute Spiele gemacht, da war ich phasenweise schon so, dass ich dachte, okay, ja, das passt, das kann diese Saison vielleicht ein bisschen besser werden, aber ich sehe jetzt doch, wenn Kemba Walker nicht alles macht und spielt wie ein MVP, dann ist dieses Team sehr anfällig. Zudem haben sie bisher doch hauptsächlich gegen schwache Teams gewonnen und fast alles verloren gegen Teams, die auf dem Playoff-Platz stehen oder da wahrscheinlich hinkommen. Und von daher ist gerade mein Gefühl, Washington hat bisher noch nicht so viel gezeigt, aber ich glaube, jetzt mit der etwas besseren Phase von Washington wäre mein Tipp jetzt gerade, die Washington Wizards stabilisieren sich weiter, die Charlotte Hornets verlassen sich zu sehr auf Kemba und sind einfach zu schlecht, wenn die Spiele knapp sind und verlieren da eigentlich fast immer, gewinnen fast nur gegen sehr, sehr schwache Teams und von daher ist mein Tipp, die Charlotte Hornets schaffen es nicht.
Ja, insgesamt ist bei den Wizards schon im Vergleich, denke ich, zu beiden Teams, zu den Magic und den Hornets, einfach mehr spielerische Qualität da. Und mit Heranschreiten der Saison kannst du natürlich auch auswerten, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir hatten es bei den Wizards ja jetzt auch schon im letzten Podcast angesprochen, beziehungsweise du hast es angesprochen, welche Lineups auch funktionieren, dass man da zum Beispiel mit Mahimi spielen kann, dass es natürlich auch darum geht, sich auf Center vielleicht jetzt noch zu verbessern. Ja, und so denke ich, dass da schon verschiedenste Möglichkeiten da sind, dann auch Leute aufs Parkett zu stellen, Lineups zu spielen, die dann ein möglichst effizientes Spiel auch ermöglichen und dann eben diese Spiele, vor allem die knappen Spiele, irgendwie auch noch zu holen. Bei den Hornets, das ist schon wahr, da ist dann im Endeffekt nicht so viel spielerische Qualität da und auch nicht so viel Möglichkeit, danach was umzustellen. Sie sind einfach abhängig und wenn du weniger Möglichkeiten hast, dann stehen die Chancen auch prinzipiell schlechter, das Ganze zu erreichen. Okay, für mich die Magic, für dich die Hornets, die da rausfallen. Dann würde ich jetzt gerne den Blick mal in die Western Conference wagen. Und da können wir auch nochmal im Anschluss die Frage auch gleich weitergeben an alle, die es hören. Welche Teams kommen rein im Westen? Welche schaffen es nicht? Willst du den Anfang machen? Wollen wir der Reihe nachgehen? Wir könnten auch die aktuelle Tabelle jetzt ja einmal durchgehen und sagen, schafft das Team es oder schafft es nicht?
Ach so, eine Sache, die ich nochmal schnell nachschieben will, ist, ich habe nochmal geguckt auf 538, das ist eine Ranking-Seite, die Rankings da, die variieren, je nachdem, wie die Teams gerade spielen. Und ich wollte noch einmal kurz sagen, wen die in den Playoffs sehen in der Eastern Conference. Also die haben Detroit drin, Washington und Charlotte und Orlando raus. Also und auf 10 dann dahinter Miami. Also das wären dann die Orlando Magic, die dem dann da zum Opfer fallen.
Und was Miami ist für mich auch gerade ein Rätsel. Ich frage mich auch gerade, ob die in einen absoluten Tanking-Modus versinken. Whiteside spielt kaum noch. Zum Teil spielt Whiteside aber wirklich, wirklich gut. Also ich gucke mir keine Spiele von den Heat an, aber allein was mir jetzt sozusagen der Boxscore etc. hingibt und auch der Spielverlauf. Er wird aber häufig gebencht, auch im vierten Viertel gebencht. Entweder ist er doch defensiv nicht auf dem Feld zu halten, also er blockt zwar und spielt aber keine ausreichende Defense, oder sie sagen, wir hauen die Saison in den Sack und versuchen jetzt zu verlieren. Anders weiß ich jetzt nicht genau, was da mit Spoelstra und den Heat los ist.
Ja, also ich würde sagen, bei den Heat, also letzte Saison war es mit Whiteside auch schon so. Whiteside ist immer ein Kandidat für Phasen, wo er weniger gespielt wird, wo seine Einstellung nicht stimmt, wo die Matchups nicht passen und die Leute ihn einfach stehen lassen. Und für solche Phasen, wo er dann eben aussieht, als wenn er vielleicht aus der Rotation mehr oder weniger rausfällt und dann kommt er wieder zurück und spielt etwas besser. Aber ich glaube, bei den Heat sind es gerade verschiedene Dinge. Also einmal ist das Talent im Kader einfach nicht so groß, dass mehr drin ist. Vor allem jetzt, wo Goran Dragic draußen ist. Also ich glaube, Goran Dragic ist für diese Mannschaft super wichtig. Da ist jetzt kaum jemand, der das Spiel macht und der die Leute bedient. Und Goran Dragic ist einfach ein sehr erfahrener Spieler, der da jetzt total fehlt. Dann Josh Richardson hat zum Anfang der Saison sehr, sehr gut losgelegt und hat jetzt aber auch gerade eine etwas schwächere Phase. Da ist sicherlich auch erstmal nochmal wieder ein bisschen Zeit gefordert für jemanden wie ihn, mit dieser Rolle dann eben auch umzugehen. Also jetzt gerade in den letzten Spielen hat er 6 von 19, 6 von 17, 8 von 22, 4 von 16, 2 von 14 aus dem Feld geschossen. Also eher so 20% als 50%, was man braucht, wenn man Spiele gewinnen will. Wenn der beste Spieler so viele Würfe nimmt und nicht trifft, dann geht eben auch nicht mehr so viel. Und ja, zudem ist die Offense insgesamt bei den Miami Heat eben total schwach, ne? Also das liegt sicherlich auch mit an Goran Dragic. Auf jeden Fall schlechter als in der letzten Saison, aber ja, ich glaube, das sind so die Faktoren, warum die Heat gerade eher da unten reinrutschen und aussehen wie ein Tanking-Team. Ich glaube, mit den Verträgen, die sie im Kader haben, müssen sie schon versuchen, Spiele zu gewinnen. Es ist einfach nur zu wenig Talent da.
Naja. Whiteside war jetzt so gefrustet. Im letzten Spiel hat der schon vor Abpfiff die Bank verlassen und ist in die Kabine gewandert. Das war jetzt noch ungefähr eine Minute zu spielen oder so. aber es war schon mal ein deutliches Zeichen.
Ja, und zudem haben die Miami Heat bisher den drittleichtesten Schedule der Saison gehabt und sie stehen trotzdem so schlecht da. Also es sieht echt übel aus. Mhm. Ich hatte gerade noch eine ganz interessante Sache gehört über die Heat, auch in einem anderen Podcast. Ich glaube, es war auch Dunkdown. Und zwar, dass dieser Run, über den wir schon so oft gesprochen haben, vor 2 Jahren, wo sie in der zweiten Saisonhälfte 30-10 gewonnen haben, nachdem sie 10-30 in der ersten Saisonhälfte hatten, dass das für die Heat dazu geführt hat, dass sie jetzt so viele schlechte Verträge hatten. Weil wenn man, also es war, es sind natürlich dann 41 Spiele, ich weiß jetzt nicht ganz genau den Rekord, aber sagen wir mal 31-10 haben sie in der zweiten Saisonhälfte gewonnen. Und da war natürlich die Euphorie in Miami sehr groß. Oh, wir haben jetzt so eine gute Phase gehabt und die Leute, die wir hier haben, die passen so gut zusammen. Natürlich muss man auch sagen, dass Dion Waiters ein sehr großer Faktor in diesem Run war, der jetzt dauerverletzt ist.
Ja.
Mit ihm würde es dann vielleicht nochmal ein bisschen anders aussehen. Also das ist eben das auch, was fehlt. Offensive Creator und Leute, die die Defense brechen können, um dann eben den Ball rauszupassen. Davon haben sie einfach gerade zu wenig. Aber ja. Da wurden einfach mehreren Leuten große Verträge gegeben, die jetzt sehr schlecht aussehen. Zudem wurde Olynyk geholt und jetzt sitzen sie eben auf diesen großen Verträgen für mittelmäßige Spieler und ja, dann steht man eben in der Eastern Conference da unten, wo sie jetzt stehen. 10. Platz, 9 Siege, 14 Niederlagen. Aber ja. ich würde schon sagen, dass die Miami Heat aber immer noch eine Chance auch haben, in die Playoffs zu kommen? Oder würdest du sagen, sie sind chancenlos? Also
nee, also es sind ja nur ein paar Spiele. Jetzt haben sie 9-14. Also ja, lass sie mal 3-4 Spiele in Folge gewinnen und dann sind sie wieder da. Aber es ist halt auch einfach so, dass schon die ganze Saison über alles, was dort passiert, nicht so richtig viel Euphorie auslösen kann. Ne? Also es sieht nicht gut aus. Es zieht sich halt auch irgendwie schwach durch. Es müsste tatsächlich sichtbar was verändern und es wirkt alles gerade so ein bisschen ideenlos und auch nicht unbedingt so, als hätten sie viele Optionen. Aber klar, ich meine, sie sind auf dem 10. Platz, zum 8. Platz ist es nicht mehr so weit.
Ja, aber also vielleicht ist der 10. Platz auch noch ein bisschen geschmeichelt, weil also so gut läuft es bei ihnen wirklich gerade nicht, ne? Also nee. 28. beim offensiven Rating und jetzt auch ein paar Spiele knapp gewonnen. Zum Beispiel das Spiel gegen Utah mit 2 Punkten, wo Wade den Layup gemacht hat. Das hätte genauso gut auch verlieren werden können.
Das ist ja auch wirklich.
Also naja. Die Heat haben gerade schon eine sehr schwache Phase.
Ja. Naja. Okay, Anne, dann kommen wir mal zur Western Conference.
Ja.
Willst du einfach mal ein bisschen erzählen?
Ja, also ich muss sagen, es ist mir so unglaublich schwer gefallen. Ich habe jetzt hier noch direkt, bevor wir den Podcast gestartet haben, noch Teams durchgestrichen und nochmal woanders hingeschrieben. Also wer das voraussagen kann, wie das läuft bis zum Ende der Saison, der sollte nochmal Lotto spielen oder Hellseher werden. Ich glaube, niemand kann mit Sicherheit sagen, was da passiert in dieser Saison. Es ist wirklich sowas von unglaublich schwierig. Gerade eben auch, weil Teams wie die Rockets und die Jazz da unten drin stehen und einfach nicht gut aussehen. Also zum Beispiel, ich habe gestern nochmal bei ein paar Spielen reingeguckt, zum Beispiel Minnesota gegen Houston. Und Houston hat in der zweiten Hälfte 29 Punkte gemacht, im letzten Viertel 9 Punkte. Und die Minnesota Timberwolves haben die Rockets einfach an die Wand gespielt. Und Chris Paul sieht zudem im Moment sehr, sehr schwach aus und hat bisher eine absolut miserable Saison gespielt, dass man schon denken könnte, ist Chris Paul vielleicht wirklich ein bisschen drüber jetzt? Macht das Alter sich bemerkbar? Die Defense ist so schlecht. Bisher in der ganzen Saison kommen sie einfach auf keinen grünen Zweig. Mit Carmelo Anthony war es natürlich katastrophal, aber jetzt auch ohne ihn. Es hat sich einfach noch nicht besonders stark stabilisiert. Die Offense schon, jetzt in den letzten 10 Spielen Platz 1 beim offensiven Rating, aber die Defense immer noch ganz, ganz schwach. Und ja, es ist nicht so, dass die sich jetzt anbieten, sie unbedingt auf den Playoff-Platz zu setzen. Von daher, ich gehe einfach mal durch, wie ich die Western Conference jetzt gerade sehe, vom Niveau her. Also für mich gerade das beste Team in der Eastern Conference, OKC, das zweitbeste Denver, das drittbeste in Anführungszeichen die Golden State Warriors, weil jetzt halt Steph zurück ist und wenn Steph spielt, sind die Warriors halt normalerweise richtig gut. Auf 4 würde ich die LA Clippers sehen, auch wegen den Verletzungssorgen. Ich hatte es ja schon angesprochen, Gallinari, da dem traue ich immer nur zu, dass er morgen nochmal spielt und dann vielleicht verletzt ist. Aber mit ihm wäre es einfach so, dass ich sie schon auch noch weiter oben sehen könnte, so wie sie bisher gespielt haben. Die Offense ist einfach da, der krasse Faktor. Die Defense, naja, die reicht halt gerade so aus, um die starke Offense zum Gewinnen zu benutzen. Dann auf 5 die Lakers. Auf 6 habe ich jetzt einfach mal Houston hingeschrieben. Das ist für mich aber wirklich ein super großes Fragezeichen. Also ich würde einfach erwarten von einem Team, das so viel Talent hat und den MVP der letzten Saison und so einen guten GM wie Daryl Morey, dass die das hinbekommen, da zu landen. Dafür sind aber auf jeden Fall andere Spieler noch notwendig, von denen ich einfach glaube, dass sie sie holen werden. Wenn sie den Kader so lassen, wie er jetzt ist, dann würde ich sie sogar auf einen Platz außerhalb der Playoffs tippen. Also wenn sie den Kader so lassen und niemanden holen können, dann glaube ich, die Houston Rockets können die Playoffs verpassen, denn sie sind so wackelig in der Defense und haben auch immer wieder Probleme in der Offense, genug Punkte zu machen.
Ich glaube, wenn einfach da eine Konstanz reinkommt, eine Konstanz, in der Chris Paul und James Harden einfach mal zusammen auf dem Platz sind und das Team sich da dementsprechend auch noch ein bisschen einstellen kann, dann könnte es auch ohne Trade reichen. Sicherlich nicht für die ersten Plätze in der Western Conference, wie es aussieht, aber kommen wir noch zu. Okay, die Rockets für dich drin, weil der Meinung bist, es wird noch einen Trade geben.
Ja, oder Buyout Guys oder was auch immer. Also ich glaube, sie werden sich noch 1-2 Spieler holen, die genau das machen, was sie brauchen, und dann wird das alles besser aussehen. Denn es kann ja nicht sein, dass in der letzten Saison der Rekord, wenn Harden, Capella und Chris Paul spielen, 50 Siege und 5 Niederlagen ist, und in dieser Saison, da funktioniert es nicht mehr. Ich glaube das nicht. Es ist dann einfach der Support, der um sie herum fehlt. Und die Defense ist so abgestürzt. Vom, ich glaube, 7. Platz waren sie in der letzten Saison, jetzt 24. Und auch die Rebounds sind so krass abgestürzt. Die kriegen einfach keine Rebounds mehr. Ich glaube, jetzt Nene Hilario hat gerade wieder gespielt. Vielleicht kann der nochmal 10 Minuten pro Spiel ein bisschen was leisten. Und Isaiah Hartenstein ist damit wahrscheinlich aus der Rotation raus. Aber
ja, das habe ich jetzt auch gelesen. Hartenstein geht ins G-League-Team jetzt erstmal.
Ja. Ich mache mal weiter. Auf 6 dann die Houston Rockets. Auf 7 habe ich Utah. Auch da muss noch eine Menge kommen, aber der Sieg gegen die San Antonio Spurs war ja jetzt schon mal ein ganz guter Start mit Korver. Der hat gleich 15 Punkte gemacht, 3 von 4 Dreier geschossen. Ich glaube wirklich, dass Korver schon mal eine Menge helfen wird. Und das ist doch schon mal ganz gut zu sehen. Und dann habe ich auf 8 Minnesota.
Okay.
Und ist vielleicht auch jetzt ein bisschen Recency Bias, weil ich jetzt gestern dieses starke Spiel von Minnesota gesehen habe. Derrick Rose hat auch einen mega Job in der Defense gemacht, richtig gut verteidigt. Tyus Jones auch. Karl Anthony Towns sieht auch aus wie ein guter Defensivspieler jetzt, richtig gut gespielt. Und selbst Wiggins hat ein gutes Spiel gemacht. Also das ist einfach ein krasses Team jetzt. Ich meine, das sind jetzt natürlich 10-12 Spiele, seitdem Butler weg ist und Covington reingekommen ist. Aber Covington sieht für mich gerade wirklich aus, also wenn die Saison jetzt enden würde, dann würde ich, glaube ich, Robert Covington den Defensive Player of the Year Award geben.
Diesen Trade ist jetzt aber auch sichtbar, was er dann in der Lage ist zu tun. Ne? Also das ist schon sehr eindrucksvoll.
Ey, Robert Covington hat in dem Spiel gegen Houston einen Block gemacht, wo er von hinten Capella wegpflückt. So brutal und so skilled. Er springt von hinten, volle Pulle hoch, schnappt sich den Ball aus der Luft direkt mit beiden Händen. Also er reißt ihm den Ball einfach aus der Hand, dreht sich um und feiert
das ab. Ich glaube, es gab einen Jumpball-Pfiff oder so dann noch. Ne?
Es war ein Jumpball dann, aber er hat sich noch umgedreht und die Menge hat sich von der Menge dann anfeuern lassen oder hat die Menge aufgepusht, wie man so sagt.
Das Ding habe ich gesehen. Also er ist auf jeden Fall jemand, der so einen defensiven Ton setzen kann. Ne? Und sicherlich, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, hat auch die Gesamtsituation da auch eine Rolle gespielt. Einfach auch der Fakt, dass Jimmy Butler eben nicht dabei ist, dass andere Spieler da auch wieder anders aufspielen können. Ich hoffe mal, dass Wiggins sich da jetzt noch ein bisschen steigert. Also ganz ehrlich, Andrew Wiggins, ich habe letztes Mal schon gesagt, dass es für mich so ein bisschen eher dann den Deckel drauflegt für das, was für die Timberwolves möglich ist in der jetzigen Saison. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal einen Artikel über Wiggins gelesen und es ist teilweise schon abstrus, was er für Leistungen hinlegt. Er wirft aus der Midrange aktuell 20% aus dem Feld und ist da so unglaublich inaktiv. Es wird ja immer von seinen unglaublichen athletischen Fähigkeiten gesprochen, die er auch hat, aber er ist ein Meister darin, die halt wirklich überhaupt nicht auszunutzen, dankt kaum mehr. Es wirkt so ein bisschen so, als hätte er seine Identität verloren oder den Glauben daran, was er als Spieler machen kann oder wie er spielen muss. Als er in die Liga kam, wurde über Andrew Wiggins gesprochen, als wenn er der nächste Kobe Bryant wird. Kobe Bryant selbst hat gesagt, als er irgendwie das erste Mal in der ersten Saison gegen gespielt hat, ja, es kommt mir jetzt ein bisschen so vor, wie ich damals gegen Jordan. Wenn man jetzt die Reihenfolge hat, Jordan, Kobe, Kobe Wiggins, und dann ist es schon irgendwie ein ziemlicher Downgrade, wenn man jetzt immer alles so nimmt.
Ja, aber das sind dann eben so Sprüche, Kobe Bryant.
Klar, das ist so ein bisschen das ist ein Legendary-Status auch für sich selbst natürlich auch so ein bisschen nochmal rausheben und so. Ist jetzt auch wirklich nur eine Randnotiz, aber es ist schon so einzuordnen, also Wiggins, als er in die Liga kam, wurde auf LeBron-James-Niveau davon geredet. Da hieß es Jabari Parker und Andrew Wiggins sind die nächsten Kevin Durant und LeBron James ungefähr. Und gerade diese beiden haben es noch überhaupt nicht zeigen können. Parker muss man natürlich immer noch mal im Kopf behalten, dass er diese unglaublich vielen Knieverletzungen hatte und das vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass er sein Potenzial niemals ausschöpfen kann in der Liga. Aber Wiggins hat für mich keine Ausreden. Der muss wirklich einfach mal liefern und zu oft sieht mir das auf dem Feld einfach immer noch so aus, als wenn der nicht kann, nicht will oder also jedenfalls sollte er physisch dazu in der Lage sein.
Ja, aber es gibt einfach Leute, die haben diese Athletik und können sie einfach im Spiel nicht benutzen und bei ihm ist es einfach auch so, ne, er holt keine Rebounds, er macht keine defensiven Stats. Aber ich würde schon sagen, Wiggins hat die Möglichkeit, auch in dieser Saison eine Rolle für das Team zu spielen, die ganz okay ist. Ich hatte ja auch schon gesagt, seine Advanced Stats sind nicht fürchterlich. Also er ist, obwohl er so schlecht schießt, in dieser Saison kein totaler Negativspieler. Und auch jetzt in diesem Run, wo es bei den Minnesota Timberwolves gut läuft, da spielt er trotzdem 30 Minuten und sie gewinnen die Spiele. Also man muss vielleicht einfach ein bisschen abwarten. Vielleicht ist der Vertrag, den er jetzt, der jetzt ja läuft, dieser Max-Vertrag, für ihn auch gerade ein zu großer Druck und er muss erstmal lernen, damit umzugehen. Die Kritik auf Wiggins ist halt schon enorm, aber ich glaube schon, dass es noch ein bisschen besser wird. Also ich hatte jetzt gerade auch noch gehört, es gab nur zwei andere Spieler seit 1970, die so schlecht geworfen haben in einer Saison wie Wiggins jetzt gerade. Also es ist schon historisch schlecht, aber man muss einfach mal abwarten. Jetzt hat er 6 von 11 geworfen aus dem Feld, 2 von 3 Dreier gegen Houston. Ja. Und wer weiß, vielleicht wird es noch ein bisschen besser.
Definitiv.
Und ja, also wie gesagt, ich fand es unglaublich schwer. Ich hätte dann jetzt eben Minnesota auf 8. Wer dahinter alles noch kommt, die Portland Trailblazers, über die haben wir teilweise in dieser Saison schon geredet, als wenn sie die Western Conference mit anführen können. Also wir haben ja schon gesagt, oh, Portland, bei denen läuft es richtig gut diese Saison.
Ich sehe die auch immer noch in den Playoffs.
Ja, du kannst ja gleich noch was dazu sagen. Aber ich, wie gesagt, es ist halt so schwer. Portland spielt einfach gerade richtig mies. Und das jetzt auch nicht gerade seit ein paar Spielen, sondern wirklich schon jetzt eine ganze Zeit. In der Defense läuft es gerade überhaupt nicht. Obwohl die Defense ja auch in der letzten Saison schon auf dem 6. Platz war, aber da geht gerade überhaupt gar nichts. Und bei so starken Teams, ich erwarte einfach, dass Houston nach vorne kommt, wenn auch mit Veränderungen im Kader. Ich erwarte, dass Utah weiter nach vorne kommt. Und ich finde, die Minnesota Timberwolves sehen nach dem Trade einfach mega gut aus. Portland gerade nicht, für mich deswegen Portland auf 9. Und danach kommt noch Dallas, die Die würde ich am liebsten auch in die Playoffs gerade packen, weil ich finde, sie sehen super gut aus. Spielen richtig gut.
8-2 in den letzten 10 Spielen.
Danach kommen noch bei mir noch die Pelicans und die Memphis Grizzlies. Und die beiden Teams haben mich auch in dieser Saison phasenweise schon total überzeugt. Keine Ahnung, ey. Also, wenn alles komplett andersrum steht, als ich es jetzt gerade gesagt habe, würde es mich auch nicht so unbedingt wundern. Aber also das sind so die Teams, die ich gerade drin sehe.
Ja. Ja, im Wochentakt ändert sich das Bild in der Conference. Die beiden einzigen Unterschiede, wenn wir jetzt einfach mal nur davon reden, wer kommt rein, wer war draußen, die Reihenfolge ist ja dann auch erstmal nicht so wichtig. Wie gesagt, die Trailblazers sind bei mir mit drin und die Grizzlies würde ich mit reinpacken. Ich bin wirklich sehr begeistert von den Grizzlies zurzeit und ich habe auch die Hoffnung, dass das ein Erfolg ist, der jetzt in dieser Saison dann auch von Dauer gekrönt ist. Ich habe ein relativ langes Interview noch mit Mike Conley angehört, einfach darüber, wie es generell so läuft. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Chemie im Team. Marc Gasol spielt eine unglaubliche Saison. Er war jetzt beim ESPN Plus meines auf 1 im Ranking und spielt offensiv, defensiv einfach super stark. Mike Conley, habe ich auch in dem Interview gehört, war in seiner Karriere noch nicht ein einziges Mal All-Star. Ne?
Nee.
Da war ich erstmal schon mal überlegt, weil er schon jetzt über viele Jahre zumindest an diesem All-Star-Niveau gekratzt hat. Aber das ist halt einfach natürlich... Ja, die Western Conference, ne? Es sind einfach mehr gute Spieler da und da waren auch Saisons dabei, wo sie irgendwie auf dem zweiten Platz der Western Conference waren und so weiter, ne? Und da ist dann halt nur Marc Gasol All-Star geworden, es gab keinen zweiten. Fand ich auch ganz spannend. Vielleicht könnte er es in diesem Jahr schaffen, wenn sie denn ein Playoff-Team sind am Ende der Saison. Ich würde jetzt einfach mal darauf tippen. Ich finde sie sehr stark, sehr cool, sehr überraschend. Dementsprechend muss ich mal gucken, wen habe ich jetzt von deinen Teams draußen? Ich habe die Timberwolves und die Jazz draußen. Die Jazz nicht in den Playoffs, das ist ja desaströs.
Komm schon mal, Quinn Snyder.
12-13 ist ein völlig realistisches Bild derzeit mit Ricky Rubio und seinen 25% Field Goal. Die habe ich mir jetzt ausgedacht. Also ich will jetzt nicht so tun, als wenn ich hier tatsächlich 37, naja, 25 schafft er auch noch. Naja, die Jazz, damit möchte ich jetzt auch ein bisschen triezen und vielleicht auch darauf hinweisen, dass auch die Lieblingsteams der NBA-Tauchgang-Crew hier mal rausfallen können aus den Playoffs. Das kann sich natürlich auch drehen. Ich bin von Donovan Mitchell sehr überzeugt. Ich finde, das ist auf jeden Fall jemand, den man sehr bald nur noch Superstar nennen wird. Pelicans schockt mich auch, dass ich sie jetzt draußen habe, weil am Anfang der Saison war ich jetzt ganz begeistert, wie sie um Anthony Davis rumspielen. Und über die würde ich eigentlich auch ganz gerne nochmal ein bisschen mit dir sprechen, weil die Pelicans ja schon in einer recht brisanten Situation sind. Ne? Also Anthony Davis hat sich einen neuen GM, einen neuen Agent besorgt, Rich Paul. Rich ist übrigens ein super starker Vorname für einen Agent. Wenn du Geld verdienen willst, dann geht auch zu Rich. Dann funktioniert das Ganze. Rich Paul, der Agent, der auch LeBron James vertritt. Und die Strategie von LeBron James war ja in den letzten Jahren auch eine, die viele NBA-Spieler inspiriert hat, dahingehend kurze Verträge zu nehmen, als Superstar und flexibel zu bleiben, selber zu bestimmen, wo du hingehst. Und so ein bisschen das Ruder in der Hand zu behalten. Und so könnte er es natürlich jetzt auch halten. Und es könnte natürlich auch sein, dass er sagt, hey, wisst ihr was, ihr könnt mir ziemlich viel Geld geben bei den Pelicans, aber ich könnte auch durch Schuhverträge und alles andere, wenn ich in einer Umgebung spiele mit einem großen Markt, da lockt noch ganz anderes Geld und vielleicht kann ich dann erfolgreich in einem Basketball spielen. Also wäre schon jetzt die Frage, wie geht es mit den Pelicans weiter, wenn es so eintritt, wie wir es sagen, sie kommen nicht in die Playoffs. Sollten die Pelicans vielleicht sogar traden? Was ist da los?
Ja.
Was meinst du?
Nils, du hattest sie ja auch nicht dabei, die Pelicans in den Playoffs, ne?
Nee.
Genau, ich habe sie auch nicht in den Playoffs getippt. Für mich vor allem wegen der schwachen Defense. Sie haben gerade einen Rekord von 12 Siegen und 13 Niederlagen und das defensive Rating ist nur auf dem 26. Platz. Also offensiv sehr stark, defensiv sehr schwach, sehr, sehr abhängig von Anthony Davis. Also wenn Anthony Davis nicht spielt, dann verlieren sie in dieser Saison jedes Spiel. Viermal war das der Fall.
Ja.
Und ich wollte noch einmal das 538-Ranking nachliefern. Mhm. Von dieser Seite, die halt die es immer einschätzt, wie die Teams abschneiden. Also ich sage einfach noch einmal alle Teams, die in den Playoffs haben in der Western Conference. Golden State auf 1, OKC auf 2, Denver auf 3, Houston auf 4, Utah auf 5, LA Clippers auf 6, dann die Pelicans auf 7, die Lakers auf 8 und dann eben auf 9 Minnesota, 10 Portland, 11 Memphis, 12 Dallas. Also so sehen die das. Die haben New Orleans in den Playoffs. Ich sehe sie da eher nicht. Und ja, also was eigentlich der zusätzlich entscheidende Faktor ist bei Anthony Davis, also er hat sich diesen neuen Agent genommen mit Rich Paul und er kann im kommenden Sommer 2019 eine Max Extension unterzeichnen bei den Pelicans. Mhm. Und sollte er das nicht tun, dann brennt der Baum in New Orleans. Denn er hat zwar noch Vertrag, aber das wäre natürlich ein ganz klares Zeichen an die Pelicans. Ich will nicht langfristig bei euch bleiben. Und dann wird es eben eine Situation, die so ähnlich läuft wie bei Butler und bei Paul George und bei Kawhi, dass der Vertrag dem Ende entgegengeht und der Spieler eventuell weggeht und dann muss man ihn traden. Und Anthony Davis hat nach dieser Saison noch 2 Jahre Vertrag, also bis 2021. Aber wenn er diese Extension jetzt ausschlägt, dann ist es eigentlich ja wie ein Signal an die Franchise. Leute, ich will die Max Extension nicht. Ich werde gehen.
Ja.
Und da ist natürlich die Frage, was sollen die New Orleans Pelicans tun? Und auch, was soll Anthony Davis tun? Und da würde ich jetzt dich einfach mal fragen, wenn du Rich Paul wärst, was würdest du Anthony Davis jetzt raten? Also so wie es jetzt gerade aussieht. Ich meine, es kommt natürlich sehr doll darauf an, wie diese Saison tatsächlich läuft. Also sagen wir einfach mal, so wie wir es jetzt einschätzen, die Pelicans verpassen die Playoffs.
Ich würde, wenn ich Rich Paul wäre, würde ich vermutlich sagen, es wäre Zeit, dass du einen Trade einforderst.
Ja.
Behalt's im Hinterkopf und dann wäre natürlich der Zeitpunkt tatsächlich korrekt zu wählen. Also der meistens ist es ja jetzt so eine Saison, bevor es dann letztendlich rum ist und tatsächlich dann der Vertrag auch richtig ausläuft. Also es ist die Frage, was ein Agent dann auch immer rät, ne? Also was für den Spieler jetzt auch letztendlich auch wichtig ist. Es gibt ja Spieler, die legen unheimlich viel Wert darauf, bei derselben Franchise zu bleiben, für diese Franchise eben auch zu spielen. Ob sie nun unglaublich erfolgreich ist oder nicht, ist dann vielleicht zweitrangig.
Ja, aber bei so wenig Erfolg wie den New Orleans Pelicans
genau,
und bei Jahre so einem riesigen Talent wie Anthony Davis. Also Anthony Davis wird in seiner in der Zeit, die seine Karriere läuft, wird Anthony Davis auf jeden Fall ein Top-10-Spieler sein, wenn nicht sogar ein Top-5-Spieler. Und er hat bisher 13 Playoff-Spiele gemacht. Und er ist seit das ist sein 7. Jahr bei den New Orleans Pelicans und er war 2-mal in den Playoffs.
Ja, und er ist einer der dominantesten Spieler der Liga und kaum jemand redet von ihm, ne? Weil er natürlich bisher an der Spitze und dann, wenn es darauf ankommt, in der Postseason nicht vertreten ist und das kratzt natürlich, ne? Und ich glaube, man kann jetzt schon davon reden, dass er auf einem Level ist, was er einem Team geben kann, wie es eben auch bei LeBron James der Fall ist. Natürlich nicht, was die ganze mediale Aufmerksamkeit angeht, aber eben rein auf das Spielerische bezogen. Und bei ihm ist es natürlich offensiv und defensiv der Fall, ne? Und wenn du ihn jetzt wirklich in den großen Markt packst und das ein erfolgreiches Team ist, dann ist es halt auch wirklich nochmal eine völlig andere Nummer, ne? Und da siehst du dann auch, was eben auch der große Markt ausmacht, warum alle nach New York, nach LA wollen, zu Teams, die irgendwie viele Fans, viele Anhänger haben und dann am besten noch erfolgreich sind. Da müsste ich New York jetzt wieder rausnehmen. Ja, also von daher ist es schon der Fall. Der Trend geht ja auch dahin. Also natürlich will jeder Spieler von seinem Team und seiner Franchise geliebt werden und am Ende auch das Trikot in den Rafters haben. Aber so auf die Karriere rückblickend, dann doch vielleicht lieber so wie LeBron James und das Trikot dann am Ende im Dreihallen hängen haben und ein paar mehr Titel gewonnen und so deine eigene Franchise gestaltet, als da in New Orleans abzuhocken. Also ganz ehrlich, die haben ja in den letzten Jahren Moves gemacht, die 15-Jährige bei NBA 2K machen. Ne? Also wir haben es ja auch hinreichend diskutiert. Jetzt haben sie mal ein bisschen angefangen, das Team eben auch um Anthony Davis herumzubauen. Aber insgesamt gesehen halt viel zu spät. Die haben jetzt so viele Jahre gewartet, bis sie mal dahin kommen, Shooter aufzustellen und dann eben auch die Spezialisten aufzustellen, von denen jetzt auch mal die Rede ist. Du hast eben die Leistungsträger, die kreieren, und dann brauchst du halt die Rollenspieler drumherum. Du brauchst keinen DeMarcus Cousins neben ihn zu stellen. Du brauchst eher einen Trevor Ariza, den du neben ihn stellen kannst, ja, der dann den Ball in der Dreierlinie abfängt und ja, den Dreier
der DeMarcus Cousins-Stil war auch einfach nur bescheuert.
Ja, und das dabei haben sie auch noch Talent abgegeben, das sie jetzt bauen können.
Machen sollen.
Ja. Es ist einfach nur große Namen reinzubekommen, ne? Als wenn einfach die Faustregel wäre, hey, Hauptsache ich habe meine Superstars, und heutzutage brauchst du viele Superstars in der Liga, um bestehen zu können. Aber du brauchst eben definitiv keine zwei Center, ne? Also ja. Die Zeit der Twin Towers.
Ich fasse einfach einmal kurz zusammen. Du bist der Meinung, Anthony Davis sollte, wenn er die Möglichkeit hat, seinen Vertrag jetzt einfach erfüllen und dann gehen. Was wahrscheinlich dazu führen wird, dass die Pelicans ihn traden werden.
Ja.
Also, und das ist genau das, was ich auch glaube, was passieren wird. Also ich denke, er wird die Extension ausschlagen. Das bedeutet, die Pelicans müssen ihn traden. Und das bedeutet, es wird ein Riesenrennen geben von wahrscheinlich der gesamten Liga, Anthony Davis zu bekommen.
Ja.
Wobei die Boston Celtics ja schon sehr lange als Favorit gehandelt werden. Ich habe noch einmal hier gerade seine On-Off-Zahlen. Die Offense ist 11 Punkte besser mit ihm auf dem Feld. Die Defense ist 12 Punkte besser mit ihm auf dem Feld. Und das macht ein Net-Rating von 23,5 plus. Also es ist unglaublich. Du hattest ja auch gerade gesagt, dass Marc Gasol sehr weit vorne liegt, ne?
Ja.
Das hat sich ein bisschen relativiert. Die Werte sind nicht mehr ganz so stark. Plus 14,8 ist das insgesamt.
Okay.
Auch weil die Grizzlies ein bisschen abgekühlt sind. Die Defense hat ein bisschen nachgelassen, die Offense auch. Ja. Aber Anthony Davis ist einer der besten Spieler der Liga. Auf jeden Fall immer ein MVP-Kandidat. Diese Saison kann er den Titel meiner Meinung nach auch holen. Und das wird mal wieder richtig heftig. Wenn er die Extension ausschlägt, dann gibt es erstmal wahrscheinlich ein Jahr lang hauptsächlich Anthony Davis-News.
Ja, Anthony Davis kann natürlich in MVP-Diskussionen nur mitspielen, wenn sein Team einigermaßen nach oben kommt. Ne? Also wenn sie jetzt auf dem 12. Platz hängen, dann denke ich, kann er noch so gut spielen.
Ja, das stimmt. Ja,
es ist einfach so, dass die Votings immer nur Teams bekommen, die halt wirklich eine Rolle im
oberen... Ja, daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, ob Anthony Davis MVP werden kann, da waren die Pelicans tatsächlich noch irgendwie Top 4. Und es ist auf jeden Fall so. Ne? Also die Pelicans müssen unter die ersten 4, ansonsten braucht man...
Was ja auch noch passieren kann. Ne? Es ist ja noch möglich.
Ja, es ist, wie gesagt, in der Western Conference ist alles noch möglich. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn die Pelicans dann wirklich ein Top-4-Team sind, und wenn die Dallas Mavericks in die Playoffs kommen, würde mich das auch überhaupt nicht wundern, weil die Dallas Mavericks sind wirklich gerade auf einem richtig guten Run. Also zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade zu sagen, dass die Dallas Mavericks die Playoffs nicht schaffen, ist fast schon schwieriger, als zu sagen, du weißt schon, was ich meine. Die Dallas Mavericks sehen gerade gut aus.
Ja, sehr gut. Und Luka Doncic schießt die Game-Winner, Step-Back-Dreier, das ist schon der absolute Wahnsinn. Also jede Woche glaube ich mehr daran, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass er Rookie of the Year wird. Und jetzt ist er in diesem Team, und sie sind auf einmal nicht mehr am Tabellenende, sondern auf Platz 7. Das ist schon der Wahnsinn. Definitiv. Und ich musste jetzt gerade auch nochmal, als du es gesagt hast, an Anthony Davis in Boston denken. Das würde auch nochmal das Gleichgewicht gewaltig in die andere Richtung verschieben. Also Boston mit Anthony Davis hört sich schon wirklich nach Dynasty an. Natürlich wäre dann die Frage, was ist dann abzugeben für jemanden wie ihn?
Also, für Anthony Davis muss man richtig viel abgeben.
Ja, Naja, Anthony Davis in seiner Prime ist schon...
Für Anthony Davis muss man... Ja, also muss man die Prime-Assets abgeben, weil alle ihn haben wollen. Da muss man richtig tief in die Tasche greifen.
Ja, definitiv.
Ja, ich habe noch eine letzte Sache, Nils. Wir hatten ja letztes Mal gesagt, dass wir nochmal darüber nachdenken, was mit dem Vucevic-Deal ist. Ich muss dazu vorher einfach mal sagen, das ist jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt einfach nur so eine Gedankenspielerei und wir haben nichts gehört, dass die Orlando Magic Vucevic tatsächlich traden wollen. So wie es jetzt gerade aussieht, könnte ich mir wirklich auch sehr gut vorstellen, dass die Orlando Magic Vucevic einfach behalten und auch sehen, dass eben mit dem neuen Trainer, mit Clifford jetzt hier einfach ein ganz anderer Spieler auf dem Feld steht und man mit ihm dann eben doch gewinnen kann und dass sie ihm einen neuen Vertrag geben. Aber es ist einfach eine ganz interessante Sache, das jetzt einfach mal zu probieren. Und ich habe einfach mal zwei Trades mit der Trade-Maschine rausgesucht, bei denen ich denke, das könnte vielleicht was Interessantes sein. Also vor allem der eine, bei dem anderen denke ich, dass es auf keinen Fall stattfinden würde. Ich sag dir die einfach mal, du kannst ja einfach einmal kurz sagen, was du dazu denkst.
Ja.
Der eine Deal ist Vucevic und Ross gegen Otto Porter.
Okay.
Das wäre eben in dem Fall, dass die Orlando Magic wirklich nicht so großes Interesse haben, Vucevic einen riesigen Deal zu geben, was man nach der Saison auf jeden Fall machen muss. Vucevic läuft aus, Ross läuft auch aus. Die Orlando Magic würden mit Porter einen Spieler bekommen, der jung ist, auch auf jeden Fall Potenzial hat, noch besser zu werden, schon phasenweise zu den besten 3&D-Spielern gehört hat, jetzt gerade ein bisschen nachgelassen hat. Und die Washington Wizards würden Vucevic und Ross kriegen. Das wäre erstmal ein bisschen Cap Relief mit einem, also wenn sie einen von den beiden Spielern nicht zurückbringen, weil beide nur noch einen Jahresvertrag haben, oder wenn ihnen die beiden Spieler gefallen, könnten sie auch versuchen, sie zu einem neuen Deal zu signen. Wahrscheinlich würde es schwierig werden, beide zu einem neuen Deal zu signen, weil beide gerade sehr gut spielen und wahrscheinlich nicht bezahlbar sind für die Wizards. Aber es wäre eine Möglichkeit für die Wizards, ein bisschen was zu verändern und vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne zu machen.
Ja, natürlich ist Otto Porter jetzt eigentlich nicht ihre erste Baustelle, aber definitiv könnte für beide Teams was rausspringen.
Ja, es ist halt ein bisschen Lockjam bei den Orlando Magic. Ne? Das würde, glaube ich, schon schwierig werden. Sie haben Aaron Gordon, sie haben Jonathan Isaac. Die müssen beide auf jeden Fall spielen, sind aber eigentlich beide keine Power Forwards. Es sind eigentlich beide keine Small Forwards. Vielleicht könnte man auch, wenn sich jetzt zeigt, dass Isaac noch ein bisschen Zeit braucht, Isaac einfach von der Bank bringen und Gordon und Porter starten und vielleicht könnte auch Isaac sogar ein paar Minuten Small Ball Center spielen. Wer weiß. Aber ist nur so eine Idee gewesen, weil die Wizards auf jeden Fall einen guten Center brauchen und bei Washington ja auch die Idee ist, vielleicht einfach das Ding ein bisschen neu zu gestalten und auch die sehr wenig Flexibilität haben. Aber ich denke mal, die Orlando Magic werden Vucevic eher behalten. Und der andere Deal, den ich noch hatte, der ist, glaube ich, noch viel unrealistischer, würde aber funktionieren. Und das wäre Aaron Gordon und Vucevic gegen Bradley Beal und Jason Smith.
Okay.
Und naja, der Return für die Wizards wäre schon ganz schön gut eigentlich, ne? Und Bradley Beal ist halt ein junger Star, der auf einer Position spielt, die sehr gefragt ist auf Shooting Guard, mit einem guten Vertrag. Smith läuft nach der Saison aus. Also wenn die Orlando Magic nicht vorhaben, Vucevic zurückzubringen und Aaron Gordon ist jetzt auch nicht gerade durchgestartet bisher, dann könnte das doch vielleicht ein Deal sein und die Wizards andererseits könnten sagen, oh Mann, Vucevic können wir vielleicht nochmal einen neuen Deal geben und Aaron Gordon ist ja auch ein guter junger Spieler, aber dann würde der Kader der Wizards noch teurer werden. Also von daher, ich denke, dieser Deal wird so nicht stattfinden. Außerdem wollen die Wizards Beal eher behalten. War nur so eine Spielerei und das sind so die beiden Deals. Also wahrscheinlich wird es nichts.
Ja. Ja, bleiben wir mal gespannt. Also wenn es tatsächlich so eintrifft, dann gebe ich dir ein Bier aus. Ansonsten eine nette Gedankenspielerei.
Ja, apropos Gedankenspielerei, wir hatten ja diesen Podcast schon mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gesagt hatten, aber wir haben ja den Jimmy Butler-Deal fast so vorausgesagt, wie er gekommen ist. Also natürlich haben wir da die Deals für 4 oder 5 Teams gemacht, aber wir haben den Jimmy Butler-Deal mit fast allen, also wir haben alle Spieler, die im Deal enthalten waren, so vorausgesagt. Wir hatten nur noch Dieng drin und ein drittes Team, aber ansonsten waren die Spieler alle enthalten. Saric, Covington und Bayless und Jimmy Butler waren alle drin.
Ja. Ja, interessanterweise, wenn du da so reinguckst in Trade-Möglichkeiten, dann gibt es eben auch gar nicht unendlich viele pro Team. Es gibt immer die gewissen Spieler, die eigentlich raus müssen, die noch reingeschmissen werden können, um irgendwie dann die Trades anzupassen. Also wenn auf der einen Seite schon klar ist, was ist das Angebot, welcher Spieler ist auf dem Markt, dann gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Paketen, die zu schnüren sind. Das kann natürlich dann auch ganz nett sein, das mal gedanklich durchzuspielen und zu schauen, was so geht.
Genau, und was man bei dieser Trade-Maschine ja nicht machen kann, ist so Draft-Picks mit reinpacken, wodurch natürlich manche Deals, die jetzt hier etwas unrealistisch aussehen, vielleicht nochmal realistischer werden könnten. Also ist eine Spielerei, kann man mal machen. Und manchmal kommt es hin, meistens nicht. So sieht's aus.
Ja. Ich habe zum Abschied nochmal eine kleine Quizfrage unter dem Motto Skurrilitäten für dich. Welcher NBA-Spieler hat nur 9 Finger?
Jared Green.
Ja.
Mit so einem Quatsch brauchst du mir gar nicht kommen.
ich hatte es nicht auf der Rechnung. Ich habe das jetzt neulich nochmal irgendwo gelesen. Und,
er ist, glaube ich, als Kind irgendwo hängen geblieben, ne? Und hat sich den Finger abgerissen.
Ja, beim Basketball tatsächlich. Der hat einen Ring am Finger von seiner Mutter, der war so ein bisschen zu groß. Und der ist mit dem Ringfinger hängen geblieben und der Finger war da noch dran an der Hand, aber er war so schwer verletzt, dass er tatsächlich im Nachhinein abgenommen worden werden musste. Per Operation, also amputiert werden. Und das ist seine Shooting Hand, seine rechte Hand.
Yeah.
Also,
yeah.
Und der hat dann auch nochmal gesagt daraufhin, wie es denn für ihn ist. Und der kann in der rechten Hand den Ball nicht halten. Also dieses mit einer Hand den Ball von oben halten, Jordan-mäßig. Kann er mit der rechten Hand nicht machen. Und er hat auch gesagt, dann hätte er wahrscheinlich, wenn er ihn halten könnte in der Hand, in seiner Karriere noch den einen oder anderen Dank mehr gemacht. Nun kann er zum Glück so hoch springen, dass er den Ball trotzdem immer irgendwie reinstopfen kann. Aber schon verrückt, dass es möglich ist, auf so einem hohen Level zu spielen mit so einer Beeinträchtigung und vor allem so ein starker Schütze zu sein.
Ja, er ist wirklich ein sehr guter Schütze. Ist ja das, was er außer Danken am besten kann.
Ja, definitiv. Das noch zum Abschluss. Genau, und dann würde ich sagen, war es wieder eine gute Runde. Wir haben einiges auseinandergenommen. Die Western Conference, die Pelicans etc. Und wir haben es wieder geschafft, in dieser Woche zu starten. Und ich glaube, unseren Rhythmus verfolgen wir weiter.
Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr wirklich bei Facebook mal eure Meinung reinschreibt, was ihr glaubt, wer in die Playoffs kommt. Denn ich habe mich so schwer damit getan und ich würde wirklich gerne mal wissen, was andere NBA-Fans darüber denken und was ihr glaubt.
Ja. Ja. Wir machen das aber so, wir machen ein kleines Gewinnspiel draus. Wir machen da sicherlich auch noch einen Preis. Wer alle 8 Teams richtig tippt, der bekommt ein NBA-Tauchgang-Accessoire. Vielleicht sogar mit unserem Logo drauf oder so.
Es gibt noch gar keine Accessoires. Die müssen wir dann erst mal machen.
Ja, das geht aber ganz schnell heutzutage. Da weiß ich schon die richtige Internetadresse. Und dann gibt es T-Shirt oder so. Ja, vielleicht sowas. Genau, von daher schreibt eure 8 Teams drauf und wer alle 8 Teams richtig hat, der bekommt den Preis. Wenn es mehrere sind, die 8 Teams richtig haben, dann wird es verlost zwischen denen. So viele T-Shirts haben wir nicht. Und so viel Geld haben wir nicht. Genau, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Woche. Und bis dahin viel Spaß mit der NBA, wenn ihr sie schaut.
Alles klar, Leute, macht's gut. Macht's gut, Nils. Ciao.
Ciao.